Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
In den letzten zwei Jahren hat mein heutiger Gast für Furore am Markt gesorgt. Thomas Hack von Symbio Recruit GmbH. Ich heiße dich herzlich willkommen bei Recruitment on the Road. Was sein Firmenspruch Human are Resources Relations bedeutet und wie er in zwei Jahren eine Staffing-Firma von 0 auf über 30 Mitarbeitende skaliert hat und noch vieles mehr, möchte ich heute mit dir herausfinden. Also, lieber Zuhörer, steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Thomas ist etwas, was behauptet wird, was es gar nicht gibt. Ein richtiger Münchner, weil es gibt ja nur Zurkroaste da in München. Er ist in Sendling geboren und in Hallbergmoos aufgewachsen. Mit 19 ist er dem Zuhause entflohen, um in Hof BWL zu studieren. Ja, es ist möglich, in Hof BWL zu studieren, wusste ich auch nicht. In 2005 ist er bei Avato, einer Bertelsmann-Tochter, eingestiegen und hat die Bertelsmann-Lexikothek, der Brockhaus des kleinen Mannes, verkauft. Nach drei Jahren wollte er zurück nach München, hat sich bei der Firma, die mit S anfängt und E aufhört, beworben und einen Half-Day in München gehabt und wurde dort abgelehnt und wäre beinahe bei Hays in München gestartet und dann mein Kollege geworden. Aber hat sich anders ergeben, und zwar ist bei der Firma, die mit S anfängt und mit E aufhört, dann nochmal zurückgekommen, hat ihnen einen Job in Frankfurt am Main angeboten und jetzt ganz spannend, obwohl die Festanstellungskonditionen bei dieser Firma schlechter waren als bei Hays, hat er sich gedacht gehabt, bei Hays muss ich in den ersten 6 Monaten 6 Placements machen. Wenn ich das bei der Firma mit dem S mache, verdiene ich da wesentlich mehr. Also scheiße ich aufs Fixgehalt und gehe voll auf die Provision. Das, finde ich, zeigt schon mal seine Einstellung, dass er ein waschechter Vertriebler ist. Ich habe es nämlich damals in 2006 nicht gecheckt, dass es so Hase so läuft. Ja, und in dieser Firma hat er dann insgesamt 14 Jahre gearbeitet, ist fleißig die Karriereleiter emporgeklommen und hat es bis zum Standortleiter in Frankfurt am Main geschafft. Er hatte schon öfters über eine Selbstständigkeit nachgedacht, ja, wie wir alle in diesen großen Staffing-Firmen immer über eine Selbstständigkeit reden und sagen, das können wir besser machen, das machen wir selbst. Und in 2015 hat er das erste Mal über den Namen Symbio reflektiert gehabt, was die Symbiose von Kandidat, Kunde und Mitarbeiter bedeutet. 2023 war es dann soweit. Die Selbstständigkeit war seine einzige Option, weiterzumachen. Mit der Gründung von Symbio hat er seine Vision verwirklicht, und zwar, ich zitiere, alle Beteiligten öfters zufrieden zu machen, als nicht zufrieden zu machen. Hört sich so einfach an, ist aber wahrscheinlich gar nicht so einfach. In etwas über 2 Jahren ist er mit diesem Konzept auf 34 Mitarbeitende gewachsen, von denen immerhin 33 im Sales sind. Thomas ist kulturwichtig und das werden wir heute in einigen Punkten sicherlich vertiefen und mal ausführen, was Kultur für Thomas, für seine Firma und für die Staffing-Branche bedeutet. Thomas ist mit Symbio bei ABSCO Mitglied geworden, als sie angefangen haben, freiberufliche Projektvermittlung zu machen, und seitdem bei uns fleißig aktiv. Ich habe einige Kontakte mit ihm gehabt und ich verspreche dir, liebe Zuhörende, es wird heute sympathisch, kurzweilig und sehr menschenbezogen. Ein herzliches Servus, Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir ist gerade mein ganzes Leben an mir vorbeigezogen, was du das vorgelesen hast.
Gell? Ja. Aber ist doch schön, mal etwas über sich selbst zu hören, oder?
Das stimmt, ja. War auch sehr nett geschrieben, danke.
Hab mir Mühe gegeben. Dann steigen wir doch gleich mal ein in die Fragerunde, wenn es recht ist.
Mhm, gerne.
Und zwar, ich finde ja die spannendste Frage, mit der ich immer den Podcast starte, ist: Wie bist du in unsere Branche gekommen? Ich habe es ja schon kurz anmoderiert. Du hast ein Lexika bei Brockhaus verkauft. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Also es war diese Paperback-Version, oder?
Nee, das war tatsächlich, also ich steige jetzt noch mal ins Verkaufsgespräch. Ja. Ja, wattiertes Leder mit Goldschnitt. Also war tatsächlich sehr hochwertig.
Also das, was im Archirustikal-Schrank ja, im Wohnzimmer unbedingt stehen, genau, musste, bei jedem guten, also bei jedem guten gepflegten, sortierten Haushalt war ja der Brockhaus oder die anderen Versionen dann da, genau, gestanden.
32 Bände plus, ja, Atlas plus CD-ROM, also die Älteren erinnern sich.
Genau, und jetzt nochmal ein Exkurs für alle, die nach 2000 geboren sind. Früher, wenn man eine Frage gehabt hat, hat man nach A, A, B geguckt, ist dann in dieses Lexiko, das war dann von A bis A, B, von B, A bis B, K, ist dann reingegangen, hat nachgeschlagen und hat dann die Erläuterung vorgelesen.
Genau.
ich weiß noch, die größte Innovation in meinem jugendlichen Leben war, als Microsoft die Enzyklopädie rausgebracht hatte und quasi ein Brockhaus auf CD.
Genau, da musste man natürlich gegen anverkaufen, weil wir haben 3.000 Euro gekostet im Einstieg. Das ging dann hoch bis 10.000.
Und was sind die Bücher für sogar um 10.000? Also mehr als der Eiche Rustikalschrank.
Ja, aber 1 Euro am Tag für Wissen, 29,90 im Monat über mehrere Jahre.
Okay, ich sehe, der Vertriebsspruch, der ist hängen geblieben.
Ja, wenn du das fast 4 Jahre machst.
Und du bist dann rausgegangen, weil die CD dich verdrängt hat, oder?
So ungefähr, ja. Nee, das hatte mehrere Gründe. Ich habe ja in Hamburg gelebt, um das zu machen. Man hat immer mehr gehört, Wikipedia kam auf. Ja. Das Internet war immer erschwinglicher. Jeder hatte einen Rechner zu Hause. Früher stand der Rechner ja im Wohnzimmer und man hat sich da vorgesetzt, weil Smartphones und so gab es ja noch nicht. Also man hat gemerkt, ich war damals Mitte 20, das machst du jetzt nicht bis zur Rente. Ja, dann bist du in Hamburg, bist weit weg von der Familie. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, so im Großen und Ganzen, wenn du jetzt schon zurück nach München willst, dann kannst du ja auch einen anderen Job suchen, so generell. Und dann habe ich das gemacht, was man Ende 2008 noch gemacht hat.
Verzweifelt sich auf jeden Job, der da war, beworben.
Na, ja, ungefähr. Man ist auf monster.de gegangen oder auf Stepstone. Indeed gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Und dann habe ich eingetrieben, Vertriebsjob München oder Sales München. Und dann habe ich mich überall beworben. Druckeraußendienst bei einer Holzfabrik in Augsburg im Vertrieb, bei Monster selber. Mhm. Ja. Und habe dann einen Job bekommen bei Monster als Anzeigenvertriebler mit Golf als Firmenwagen. War total toll mit 29. Habe schon gesagt, hier Mama, Papa, ich komme zurück, bin wieder da. Ich wohne jetzt erstmal wieder bei euch, bereitet euch schon mal drauf vor. Und hat Monster mich kurz vor Weihnachten angerufen und hat gesagt, tut uns furchtbar leid, du hast vielleicht von dem Ding Finanzkrise mal gehört. Wir müssen unser Angebot zurückziehen, weil Amerika hat gesagt, ist nicht Einstellungsstopp. Und dann gesagt, ja, Mist. Und dann musste ich ganz schnell was Neues finden. Und dann wieder dasselbe, Sales eingegeben.
Wieder Sales, wieder
und
München.
Personalberatungen haben damals schon viel ausgeschrieben. Ja, so die Classic Page. Hayes hat ausgeschrieben, Haaf. Ja, Haaf hatte die beste Anzeige, die war so ganz schwarz, da war ein roter Porsche drauf und der Schlüssel. Willst du das auch fahren, dann komm zu uns. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich habe aber nie eine Antwort bekommen, leider. Okay. Sonst wäre ich vielleicht bei Haaf gelandet. Und Esri hat ausgeschrieben und da stand dann irgendwie sehr, auf Englisch war die Anzeige, irgendwie herausfordernder Job, aber Grundgehalt 28.000. Ich habe gesagt, ne, für das Geld gehe ich nicht arbeiten. Nächste Anzeige war dann Progressive. Da stand dann dasselbe, nur ohne Gehalt. Und dachte mir, cool, habe ich mich da beworben. Dann den Half-Day gehabt, Absage bekommen. Bei Hayes hat es geklappt. Ja, und dann habe ich gesagt, das zweite Mal, Mama, Papa, ich bin wieder da. Ich ziehe bei euch ein, baut mein Kinderzimmer noch nicht ab. Und habe dann alles vorbereitet, so mit Umzug. Musste den ganzen Hausrat von Hamburg her schaffen. Und in der Zeit habe ich dann eine Mail bekommen auf Englisch von Real Resourcing, hieß das damals noch, und gesagt, ja, wir machen ein Büro in Frankfurt auf. Ich habe auch gar nicht kapiert, dass das alles zusammengehört. Mich gewundert, wo die meine Mail her haben, aber ich habe mir gedacht, antwortest du mal so. Hast ja Zeit gerade. Ich war auch freigestellt dann, hatte nichts zu tun. Dann habe ich ein Telefonat geführt mit einer englischen Recruiterin. Dann haben die mich nach Frankfurt.
War das die Lovejoy?
Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Kann ich dir nicht sagen. Aber die hat es super gemacht, also war super sympathisch, hat mich sehr gecatcht, auch mit dem, was die so gemacht haben. Dann habe ich mich nach Frankfurt eingeladen und habe ich mir gedacht, naja, Frankfurt warst du noch nie, dann nutzt du das mal, schaust du einfach mal die Stadt an. Ja, und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und hatte ein ganz interessantes Gespräch, alles auf Englisch, ja, es war sehr hemdsärmelig, mit Kaffeemaschine gab es nicht, das war so eine zum Runterdrücken von dem Kaffeepulver. Und dann haben die mich nochmal eingeladen. Da habe ich mir gedacht, sollst du das jetzt machen? Du hast ja schon zugesagt. Da habe ich gesagt, irgendwie war das spannend. Und es klang so wie das in München. Ich habe immer noch nicht gewusst, dass das zusammengehört. Bin dann hingefahren und hatte da so ein Augenöffnungsgespräch, was ich vorher noch nie hatte. Und habe gesagt, okay, es ist jetzt eigentlich total doof, dass du da rausdroppst weil das passt eigentlich gar nicht zu dir, aber du musst das jetzt machen. Und dann habe ich da gestartet.
Und mit wem war das Gespräch?
Das war mit dem Dave Rees.
Ah ja, kenne ich auch.
Ja, er war ja auch in Deutschland eine Zeit lang. Und der hat mir das erste Mal Fragen gestellt, die mir noch nie jemand vorher gesprochen hat und wo ich auch keine Antwort drauf hatte. Und dann dachte ich mir, da kannst du wirklich noch mal was Neues lernen wahrscheinlich.
Was war da so eine Frage?
Ja, der hat mich dann, also es war auf Englisch und ich hatte ja so Schulenglisch, ja, und dann auch 4 Jahre gar kein Englisch gesprochen. Und dann hat er mich halt gefragt, so, warum ich jeden Tag aufstehe. Und ich habe es nicht verstanden, worauf er hinaus will, und habe dann immer Sachen gesagt. Und dann hat er immer gesagt, that's not what I mean. Und ich so, okay, was denn dann? Und dann habe ich gesagt, kannst du mir ein Beispiel nennen? Dann hat er gesagt, ja, er steht jeden Tag auf, weil er telefoniert einmal in der Woche mit seiner Mutter. Und jedes Mal, wenn die anruft, will er ihr sagen können, mir geht's gut. Und dafür steht er auf, dafür geht er arbeiten, dafür macht er den Job. Heute reden ja alle über Purpose.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Anfang 2009.
War das der Purpose-Missionar?
Ja, so ungefähr, ja.
Hat der das Purpose in die Branche gebracht?
Das weiß ich nicht, aber er hat auf alle Fälle was bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, mit so Menschen will ich zusammenarbeiten. Und dann habe ich da angefangen, habe ich bei Hayes angerufen.
Also hat es mehr verfangen als der Porsche mit dem Schlüssel.
Ja, tatsächlich. Heute weiß ich auch, dass das viel wichtiger ist. Ja. Ja, aber mit 29 hast du da vielleicht andere Prioritäten.
Klar.
Und dann habe ich bei Hayes angerufen, war ein sehr unangenehmes Gespräch, weil die Teamleiterin auch das nicht so gut aufgenommen hat damals. Heute verstehe ich das. Weil
ich weiß nicht mehr, wer das war.
Ich habe diese Anrufe auch bekommen, teilweise dann in meinen 15, 16 Jahren und habe dazu gesagt, für 28.000 Euro in Frankfurt.
Crazy. Und bei Hayes war das Angebot?
Anfang 52, 53 und dann nochmal 5.000 bis 7.000 Bonus irgendwie so. Und das war 2009, also.
Ja, krasse Entscheidung.
Ja.
Nicht schlecht. Und in deiner ganzen Karriere, jetzt erzähl mal wirklich authentisch, direkt von der Seele runter, was war das tollste und das schlechteste Erlebnis, was du gehabt hast?
Das tollste Erlebnis?
High und das Downlight.
Ich sage jetzt mal, als in meiner relativ kurzen Vertriebskarriere, weil ich bin relativ schnell in Teamleitung und ins Management, aber das war tatsächlich, als eine Firma gesagt hat, wir haben immer, es war in meinen ersten Monaten, die dann gesagt haben, uns rufen so viele Personalberatungen an, aber wir haben das erste Mal das Gefühl, dass wir das auch brauchen. Also wir haben immer gedacht, wir schalten so Anzeigen. Wie gesagt, 2009, nicht heute. Wir schalten so Anzeigen und dann bewerben sich die Leute und das, was ihr macht, ist einfach nur Scam, würde man heute sagen, glaube ich. Wir haben das erste Mal erlebt, dass es eine Dienstleistung ist, die auch sinnvoll ist und für die es sich lohnt. Damals hast du ja 35% genommen. Das heißt, du hast da irgendwie 30.000 Euro, 35.000 Euro teilweise genommen für so eine Vermittlung.
Ja.
Dass das Geld auch wert ist. Und das war für mich auch so eine Bestätigung, weil du weißt es selber, in den ersten Monaten, du kämpfst auch sehr stark mit dir. Du fährst diesen emotionalen Rollercoaster von richtig cool heute, da hat ein Kandidat bekommt ein Vorstellungsgespräch, hat ein Offer, nimmt es an, hinzu, du hast einen Non-Starter und dann wird auch noch das Final abgesagt oder am selben Tag. Und das war dann so die Bestätigung, wo ich gesagt habe, ja, du hast dich fürs Richtige entschieden.
Dass das Geschäftsmodell verfängt, dass das das Richtige ist.
Ja. Und
welche Firma war das? Weißt du das noch?
Ja, das war die Azino AG. Die haben sich aufgespalten, ist so die Luie. Heißen die jetzt, glaube ich, und dann Giazino ist noch in der Schweiz.
Okay.
Aber kleiner als sie damals war, in Miesbach. War auch super schön. Bin immer gerne hingefahren, hier in der Gegend.
Toller Trip.
Genau. Und Lowlight, ich glaube, ich habe kein so ein richtig.
Gilt nicht, die Antwort.
Ja, ich weiß.
Das habe ich schon öfters gehört in dem Podcast. Ich habe kein Downlight gehabt in meinen letzten
2 Doch, Jahren. Du erlebst ja ganz viele Sachen, die nicht schön sind. Ja, von Kunden, die dir dann sagen, das, was sie machen, ist nichts wert. Ja, also warum soll ich dafür jetzt bezahlen und weigern sich dann, obwohl sie einen Kandidaten eingestellt haben, zu bezahlen, über Rechnungen, denen du ewig hinterherläufst, über Fehler, die du machst in der Führung, wo du sagst, boah, die habe ich echt nicht gut behandelt. Da war ich jetzt echt eine schlechte Führungskraft hin über, umgekehrt diese Erlebnisse. Aber ich glaube so, das insgesamt Lowlight ist, wenn du dann feststellst, und vielleicht ist das dann auch der Übergang, dass du irgendwo bist und du bist nicht mehr am richtigen Ort. Mhm. Ich glaube, das war dann so mein Lowlight.
Verstehe ich. Thomas, wenn du sagst mit deinem Firmenlogo Human are Relations, not Resources, deutet das auf die wichtigen Eigenschaften im Recruitment hin?
Ja, auch. Ja, aber ich glaube, also das gilt, glaube ich, universal. Aber in dem Job, den wir machen, natürlich umso mehr. Wir reden alle über Automatisierung, über Systeme, über KI. Und es wird uns natürlich in den nächsten Jahren oder jetzt auch schon sehr viel Admin-Arbeit ersparen. Ja, aber ich glaube da auch ganz fest dran, dass der Unterschiedmacher bei Unternehmen und ob du wächst oder nicht wächst, das hat immer mit den Personen zu tun, die mit denen du zusammenarbeitest. Mhm. Ja, ich habe meine Karriere nicht gemacht, weil ich der allerbeste Manager war und immer alles richtig gemacht habe, sondern weil ich auch das Glück hatte, immer wieder Leute zu finden, die gesagt haben, egal wie du bist, ich arbeite mit dir zusammen und die auch wirklich gut waren und die das Ganze dann vorangebracht haben. Weil als wenn du selber billst und selber Umsatz machst, dann hängt es fast ausschließlich von dir ab. Mhm. Ja, es gibt Marktschwankungen und mal hast du Glück, mal hast du Pech, aber du kannst hart arbeiten, du kannst dein Netzwerk aufbauen, dann machst du Umsatz. Aber sobald du in eine Führung gehst und der erste Schritt, wir haben uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, ist ja auch brutal schwer, dein Billing aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Leute auszubilden und das immer wieder und dann die Niederschläge. Du verlierst jemanden, in den du viel Zeit und Emotionen reingesteckt hast. Du schaffst das nicht zu skalieren, wenn du nicht Leute hast, die deiner Vision folgen und die gern mit dir zusammenarbeiten und die Promoter sind. Ich glaube, du hast es bei dem EBSCO-Event mal gesagt, du bist dieser Mann, der da tanzt auf dem Berg.
Genau.
Und dann hast du die Simone gefunden, ein paar andere, die da mit dir tanzen.
Genau.
Und mittlerweile läuft das. Und das ist in einem Team, egal ob es jetzt in einem Konzern ist oder bei einer recht kleinen Firma wie bei uns, auch nicht anders.
Nicht anders. Ja. Jetzt hast du Stichwort Netzwerken gesagt. Wie netzwerkst du persönlich?
Also ich bin Gott sei Dank schon immer ein sehr neugieriger Mensch gewesen. Also ich interessiere mich für viele Sachen und ich gehe dann an Orte, wo ich denke, da lerne ich was Neues, da lernt man Menschen kennen. Das war auch so ein Motiv, in die EBSCO einzutreten und man sagen, ich war jetzt sehr, sehr lange in meiner Bubble und man hat links und rechts mal jemanden kennengelernt, aber ich will jetzt mal so richtig rein und auch sehen, wer ist denn so wichtig für unsere Industrie, wer sind denn auch die Unternehmer, die das seit 10, 15 Jahren teilweise auch prägen.
Ja.
Und da findet man dann Leute, die die gleiche Meinung haben wie du und mit denen kann man sich dann super austauschen, aber man findet auch viele, die sagen, ich mache das komplett anders. Die sagen dann, wir verkaufen anders, wir haben ein anderes Modell mit 180 Grad oder mit Key-Account und du lernst dann auch unheimlich viel. Und du kannst dann sagen, okay, was adaptiere ich für mich oder was ist einfach etwas, wo ich nicht mitgehen will oder wo ich sage, es ist interessant, aber nicht für mich.
Ja, okay. Also kannst du gut Menschen für deinen Task mitziehen und das ist so deine Stärke, würdest du sagen?
Ich bin einfach an anderen interessiert.
Ja,
ich glaube, das ist
authentisch,
ja, weil ich glaube, jeder hat was ihn einzigartig und interessant macht. Das klingt jetzt so abgehoben, gell, wenn ich das so ausspreche, aber ich meine das tatsächlich. Das ist jetzt nicht so esoterisch, sondern ich glaube, ich will immer verstehen, ich meine, du hast auch politische Diskussionen im Freundeskreis und du kannst dann entweder sagen, warum, wie kannst du sowas tun, was bist du für ein schlechter Mensch, oder du kannst versuchen zu verstehen, warum die Leute so denken und
ja,
dann kannst du es vielleicht beeinflussen.
Ja.
Aber wenn du jemanden von vornherein ablehnst, kriegst du das nicht hin und dann lernst du auch nichts Neues mehr. Dann kriegst du nur die Bestätigung für das, was du eh schon denkst, was du weißt.
Ja, ja, ich glaube, das zeichnet unsere Industrie aus, Stärke in der Industrie ist, dass wir viel auf Andersartigkeit eingehen können. Also jeder Mensch, sage ich ja immer, ist das Produkt seines sozialen Umfeldes und deswegen nicht böse oder schlecht oder gut. Und ich komme ja aus einer kleinen Ortschaft, ja, so wie du vom Fastland kommst, als Dachau-Hinterland bist du ja für mich eher Münchner. Und da gibt's halt ganz andere Einstellungen und die sind jetzt per se nicht schlecht, ja. Sondern man muss dann einfach mal sich mit den Punkten auseinandersetzen und wie du sagst, dann versuchen, da zu wirken in der Einzeldiskussion, aber nicht komplett abkanzeln. Also das ist deine Stärke. Ich höre mich ja immer ein bisschen um, bevor ich meinen Podcast-Gästen interview und ich habe von der lieben Ramona gehört, Gruß geht raus an der Stelle, dass du gerne unterschätzt wirst. Was bedeutet das?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal besser, man wird unterschätzt als überschätzt. Mhm. Aber ich glaube, viele im Vertrieb, die erfolgreich sind und dann auch ins Management gehen, sind auch sehr extrovertierte Personen und ich bin sehr introvertiert. Das heißt, alles, was du jetzt erlebst, dieser Podcast, auch eine Überwindung, aber man muss sich, glaube ich, auch immer selber challengen und sagen, okay, ich muss jetzt auch weitermachen, weil sonst gibt es kein Wachstum. Aber eher jemand, der nicht laut ist, der nicht über sich redet, der einfach einen guten Job machen will.
Ja.
Und deswegen kriegt man auch nicht so viel mit oft. Und deswegen ist man dann vielleicht manchmal überrascht, wenn dann doch was passiert.
Okay, spannend. Bevor wir ein bisschen über deine Firma, die Symbio, sprechen, noch eine letzte Frage für dich als Person. Verrate uns eine private Sache von dir, die die meisten Leute nicht wissen.
Also ich glaube, so die eine Sache, die über die ich nie rede, vielleicht ist das erste Mal, ja, ist, dass alles, was ich mir erarbeitet habe, was so passiert, das basiert eigentlich hauptsächlich darauf, dass ich mir mal denke, ich muss jetzt hart arbeiten, ich muss mehr tun als die anderen, weil sonst finden die raus, dass ich eigentlich gar nichts kann und hier völlig falsch bin.
Ja. Ja. Versagensängste.
Versagensängste. Ich glaube, es haben aber viele Leute, die beruflich erfolgreich sind. Ja. Und also das ist nicht von diesem Selbstbewusstsein, die Familie hat schon was erreicht, bin der Erste, der Abitur gemacht hat, der Erste, der studiert hat, der Erste, der immer im Ausland gelebt hat und so weiter, aber alles erarbeitet. Und dann ist der zweite Teil, der, glaube ich, hilft, ist so eine gewisse Risikobereitschaft, auch alles mal hinzuschmeißen und zu sagen, ich fange jetzt nochmal neu an.
Ja, also vielen Dank für das offene Scheren von deiner Persönlichkeit. Ich denke, das macht so ein Podcast besonders was aus, wenn die Leute ein bisschen was über sich erzählen. Also ich glaube, das habe ich schon oft in meiner Karriere gesehen, dass es halt Leute gibt, die von einem guten Background kommen, ja, und die sind dann ein bisschen freier, sich zu präsentieren und in der Ansprache. Haben sicherlich auch ihre Devils, die sie mit um sich gegentragen. Aber ich komme aus einem ähnlichen Verhältnis wie du. Also es ist immer der Schalk im Nacken, dass man performen muss, weil es da jetzt kein Bankkonto von mehreren Millionen gibt. Oder also mein Daddy, meine Familie hat mir mein Studium schon finanziert. Ich habe da auch ein bisschen gearbeitet. Also so schlimm war es jetzt nicht. Aber das ist auch mein Antreiber gewesen, es beweisen zu müssen. Ja? Und da vielleicht noch die letzte Frage, das ist dieses Einklang für Gesundheit, Familie und Beruf, weil meines Erachtens nach genau diese Menschen dann diese Berufskomponente, also so wie du und ich, die Berufskomponente extrem hoch priorisieren und dann auch teilweise einen Raubbau an Familie und seinen eigenen Körper betreiben. Wie ich beispielsweise, haben wir im Vorbriefing gesprochen, was für mich die anspruchsvollste Position war, dieser Teamleiter bei Hays zu werden. Ja, da habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, da habe ich meine Rotatorenmaschette kaputt gemacht, also meine Schulter, weil ich 14 Stunden am Tag immer so vor dem Computer gesessen bin. Ist es bei dir auch so gewesen? Beruf first und dann alles andere hinterher?
Eine ganze Zeit lang, ja. Also deswegen, ich glaube, man braucht eine gewisse Einstellung. Du kannst nicht sagen, ich will 100, 150, 200.000 Euro verdienen und sagen, ich will das mit 35 Stunden machen. Da musst du schon sehr, sehr viel Glück und irgendwie ein ganz außergewöhnliches Talent haben. Du musst
auf einen guten Account gesetzt werden.
Ja, auch dann wird es schwierig. Ja, auch dann wird's schwer. Du bist ja nie der Einzige auf einem Account. Und nicht nur im Recruitment, ist ja allgemein so. Ja. Also harte Arbeit, glaube ich, und der Wille, was zu machen, der gehört immer dazu.
Ja.
Ich glaube, ich habe das in den ersten Jahren aber auch dann übertrieben. Also ich wollte unbedingt dieser globale Top-Biller werden damals. Das war mir super wichtig.
Ja.
Einmal auf dieser Bühne stehen, die Rolex bekommen und der Beste auf der ganzen Welt zu sein. Und dafür habe ich auch 2 Jahre kaum Urlaub gemacht. Ja, 8 bis 8, manchmal auch am Samstag gearbeitet. Das ist auch okay, glaube ich, für eine gewisse Zeit, wenn man ein Ziel verfolgt. Aber es ist natürlich kein Lebensentwurf für 45 Jahre Karriere, ja. Vor allem, wenn man älter wird.
Und wann hast du dann umgestellt in der Gleichung?
Also ich glaube, ich habe immer gepowert, aber ich habe gemerkt, dass man auch Pausen macht und dass die machen muss und dass die Pausen einem auch helfen, dass man danach mit einem anderen Blick auf die Dinge kommt. Gerade wenn man eine Herausforderung hat und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus, beschäftige mich mit was anderem und dann gehe ich in die Situation zurück und jetzt sehe ich vielleicht einen anderen Lösungsweg, den ich vorher nicht gesehen habe.
Ja.
Als wenn ich noch von der Emotion gesteuert werde.
Ja, ein bisschen verkrampft dann das Ding durcharbeiten. Okay, dann gehen wir mal über zu deiner Firma, wenn du willst.
Sehr gerne, ja.
Ja,
rede sehr gerne.
Reden wir mal da ein bisschen drüber. Ihr seid ja in einer Zeit gestartet, wo das Marktumfeld nicht so linear war. Ja, also die letzten 2 Jahre waren für viele schwierig. Was habt denn ihr besser gemacht als die anderen und was zeichnet euch so aus?
Das ist jetzt schwer zu sagen, was haben wir besser gemacht, weil ich weiß ja gar nicht, was die anderen alles gemacht haben.
Oder was macht ihr gut?
Ich glaube, ja, das ist vielleicht die bessere Frage, was machen wir gut? Ich glaube, wir haben einen guten Mix gefunden aus einer Kultur, die funktioniert. Ja, also ich wollte immer, für mich ist Recruitment der geilste Job der Welt. Mhm. Ich sage das auch jedem, ich sage das auch in den Vorstellungsgesprächen immer, weil du kannst den von jedem Ort der Welt machen. Ja, du brauchst einen Laptop und vielleicht noch ein Handy und du kannst auf dem Laptop telefonieren. Und dann kannst du da deine Kunden bedienen und deine Kandidaten. Du kannst zu Hause sein, kannst im Büro sein, es funktioniert. Du wirst in Ruhe gelassen, wenn du erfolgreich bist. Also kannst dein eigenes Ding machen.
Je nach Unternehmen.
Ja, aber auch in großen Unternehmen, wenn du ein guter Biller bist, dann hast du sehr, sehr viele Freiheiten, mehr als die anderen. Und du kannst das Ganze natürlich auch finanziell sehr lukrativ gestalten. Das geht ja immer einher. Du verdienst unheimlich viel Geld.
Ja.
Und das ist ganz toll. Und leider verlieren wir dann aber viele Leute nach 2-3 Jahren ganz aus der Industrie. Also nicht mal an andere Unternehmen, sondern die dann irgendwann sagen, ich mache was komplett anderes und in Anführungszeichen Erwachsenenjob. Und ich wollte einfach ein Umfeld schaffen und das ist mein großer Antreiber, ja. Manchmal scheitert man auf hohem Niveau, manchmal klappt es, ja, macht nie alles richtig. Aber Erfolg ist ja auch immer was machen, scheitern, verbessern und lernen, so weiter. Ja. Ja, lernen, verbessern. Ein Umfeld zu schaffen, wo Mitarbeiter, Kollegen sagen, ich kann mir auch vorstellen, das die nächsten 20 Jahre zu machen. Ich will hier nicht raus wegen der Umgebung und der Job ist auch cool.
Ja.
Ja, weil der Außendienstler im Pharmabereich oder der SAS Sales Manager, der sagt ja auch nicht, jetzt bin ich 30, jetzt suche ich mir einen richtigen Job.
Ja.
Sondern der macht das auch sein ganzes Leben oder die.
Du sprichst einen guten Punkt an, weil wir haben ja den Gehaltscheck in 2024 durchgeführt gehabt und wir haben es wirklich auch an den Zahlen gesehen, der Betriebszugehörigkeit. Wenn du mal 4-5 Jahre in der Branche bist, dann haben wir eine große Bleiberate. Also die Leute, die 4-5 Jahre da geblieben sind, die bleiben bei uns. Davor haben wir viele Abbrecher, davor verlieren wir viele Leute. Weil ich glaube, die ersten 2 Jahre Lernphase bilden, aber dann passiert was ganz Kritisches zwischen diesen Jahr 2 und 4, wo viele aus der Branche rausgehen, weil sie sich denken, what the fuck, was geht denn hier ab? Habe ich keinen Bock drauf, möchte ich auf keinen Fall langfristig machen, mache ich irgendwas anderes.
Ja, und ich kann es auch absolut teilweise nachvollziehen, weil ich habe 4 Jahre Vertrieb gemacht und ich bin von Haustür zu Haustür gelaufen, habe da geklingelt mit meinem Koffer und habe gefragt, darf ich reinkommen? Ja, ich würde ihn gerne mal in die Lexikothek präsentieren. Also, ja, überleg mal, wenn ich bei dir vor der Tür stehe. Du würdest mich reinlassen, aber ja, so generell schon. Ja. Schon hart dann teilweise. Und du bist dann auch manchmal in Gegenden unterwegs, so Hamburg, Mümmelmannsberg oder so, wer es kennt,
ja,
wo es dann auch im Dunkeln nicht so nett war. Und also du hast viel erlebt. Ja, ich wurde mit Obst beworfen aus der Tür raus und der Hund auf mich gehetzt im Garten und so. Also ja, ich hatte schon viel erlebt und trotzdem
warst du immer wieder überrascht.
War es ein Rollercoaster, ja, auch in meinen ersten Monaten.
Ja.
Ja, und das ist auch ganz normal und ist aber, glaube ich, wichtig, sich diese Resilienz aufzubauen. Und Resilienz heißt ja nicht, es passiert mir nie was Schlechtes oder ich scheitere nie oder ich mache nie einen Fehler, sondern zu lernen, dass es danach weitergeht.
Ja.
Dass ich danach besser sein kann, weil das passiert mir nicht mehr.
Ja.
Und das macht einen dann erfolgreich.
Ja.
Und das versuche ich auch zu implementieren. Im Vertrieb hast du immer einen gewissen Druck, aber man kann Druck halt positiv sehen. Ja, so diesen Unterschied zwischen Eustress und Distress.
Ja.
Ja, spornt es mich an, besser zu werden oder lähmt es mich?
Gehe ich in die Panik über.
Ja.
Und das kriegt ihr bei Symbio gut hin.
Ich denke schon, ja. Also du müsstest die Mitarbeiter fragen am Ende des Tages. Aber ich glaube schon, ja. Also wir haben ja sehr viele für uns gewonnen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will viele erfahrene Mitarbeiter reinholen.
Also nicht ausbilden, sondern eher...
Genau. Also schon auch manchmal kaufen. Ausbilden. Aber ich will auch mit erfahrenen Leuten arbeiten, die sagen, entscheide mich bewusst wieder für diesen Job. Und ich habe auch Lust, da was aufzubauen und mitzumachen. Unter der Prämisse, dass ich keinen rauskaufe. Also ich möchte nicht, du kannst jeden mit Geld zuschmeißen und sagen, komm zu mir und dann sind die bei dir, sondern die zu überzeugen mit der Kultur, mit dem Umgang miteinander, mit dem, wo wir hinwollen, weil nur Leute reinzuholen, ohne eine gemeinsame Kultur zu schaffen, wird nicht funktionieren. Ja, nur Geld hält Leute nicht bei dir.
Ja.
So. Und das ist natürlich ein Weg, weil wenn du schnell wächst, ja, wenn du zu zehnt anfängst, hast du ein Kernteam, dann kommen Leute dazu, dann kommen auch Leute dazu von anderen Firmen, die es anders kennengelernt haben. Und dann gehst du von 10 auf 18, auf 20, 25 und irgendwann bist du über 30 Leute. Das heißt, du musst deine Kultur und wie du das machst, auch immer wieder adaptieren und dann trotzdem alle mitnehmen und sagen, ja, ich vertraue dem Thomas, was er da macht, weil das, was er sagt, das macht er auch.
Ja. Erzähl doch mal ein bisschen Hardfacts zu Symbio. Ihr seid 36 Mitarbeitende, ihr bietet Perm und freiberufliche Projektbesetzung an?
Ja.
Temp macht ihr nicht?
Noch nicht? Ja, über einen Partner. Es ist jetzt nicht unser Schwerpunkt.
Ja.
Wir verkaufen es mit, wenn ich das so salopp sagen kann, wenn es irgendwo geht. Aber wir gehen es nicht aktiv an. Wir haben immer gesagt, also die Strategie war von Anfang an, wir bauen Perm auf, bauen uns ein Festgeldkonto auf, wie der FC Bayern, und dann schauen wir, dass wir uns das Contract-Team erarbeiten, weil ich immer wusste, ich will beide Vertragsarten anbieten. Es sind ja immer zwei, du hast ja mal an so eine Selbstständigkeit auf zwei Arten rangehen. Du kannst sagen, ich suche mir ein paar Leute, die denken wie ich, und dann so mehr als 10, vielleicht 15 Leute will ich gar nicht werden. Und ich habe immer gewusst, ich will schauen, wie lange macht es mir Spaß, bis zu welcher Mitarbeiterzahl, ja, wie lang bin ich auch noch der Richtige dafür, also kann ich das mit 50, 60, 70 Leuten? Kriege ich auch alle begeistert und so weiter dafür? Und das ist auch eine Herausforderung an mich selbst.
Ist das die Zielsetzung, 70 Leute? Oder?
Also ich habe mal gesagt, so auf 100 würde ich es gerne skalieren, so in 10 Jahren. Das wissen auch alle, die anfangen. Aber es kann theoretisch sein, dass ich mit 60 sage, okay, das ist jetzt eine schöne Größe, damit fühle ich mich wohl und jetzt passt es so für mich, ja. Also das werden wir sehen, aber im Moment sind 100 noch das Ziel.
Und wie viel Umsatz muss man bei euch machen als Permi, um erfolgreich zu sein?
Kommt ein bisschen an. Also wir haben von vornherein ganz klassische Karrierewege gehabt schon. Also wir haben von Anfang an Strukturen geschaffen, um für dieses Wachstum. Weil du kannst dich einfach einstellen und dann sagen wir schauen jetzt mal, was passiert. Ja, weil hast ja auch eine gewisse Verantwortung, dass neue Mitarbeiter zu dir kommen, wissen, worauf sie sich einlassen. Also wir haben Karrierewege und wir haben feste Umsatzziele pro Jahr dann für jeden Level, der bei uns einsteigt. Und der ist dann von bis, aber von so ganz Erfahrenen, das sind schon ein paar hunderttausend. Ja, auf Perm und auf Contract dann natürlich noch ein bisschen mehr.
Ja. Und habt ihr einen Million-Biller in euren Reihen?
Nee, noch nicht. Nee. Aber das kriegen wir bestimmt mal hin.
Jetzt habe ich ja viel Entrepreneure dabei und erzählen mir immer, es gibt diese Wachstumsschmerzen nach oben, ja, von 10 auf 20 ist so oder 25 ist so. Und hast du das auch erlebt? Und was sind deine aktuellen Schmerzen?
Ja, ich glaube, jeder Schritt hat so seine Herausforderungen, weil wir so das Kernteam kannte sich ja so ein bisschen. Also die meisten kannten mich nicht so wirklich, aber man kennt zumindest die Art, wie man gearbeitet hat. Und deswegen findet man sich relativ schnell und dann wächst du aber weiter und dann musst du gucken, ich muss jetzt auf einmal viel mehr kommunizieren als vorher, weil es nicht mehr in der kleinen Runde gesprochen wird, sondern du brauchst feste Zyklen. Die Beziehungen im Unternehmen werden natürlich mehr, weil die Mitarbeiter sich auch untereinander verstehen und zusammenarbeiten sollen. Ja, dann machst du Contract, ja, dann musst du gucken, wie arbeitet Perm und Contract zusammen, dann machst du einen Standort in München auf und schaust, okay, wie kriege ich da die Absprachen hin? Wie stelle ich sicher, dass die Kommunikation funktioniert zwischen zwei Städten?
Ja.
Ja, was passiert, wenn du die erste Fehleinstellung getätigt hast? Wie geht das Team damit um, wenn man eigentlich gar keine Fluktuation hat und dann sagen muss, okay, wir haben uns jetzt mal getäuscht?
Ja.
Das sind alles so Neuigkeiten, aber ich glaube, man muss halt sich drauf einlassen und sagen, okay, ich gehe meinen Weg und ich glaube dran. Und ich mache da einen Fehler und dann haben wir daraus gelernt und dann ändern wir Sachen und bin da auch ganz transparent. Also ich glaube, bin einer der selbstreflektiertesten Menschen, die es gibt. Und der Erste, der sagt, es war mein Fehler und ich werde mich bessern.
Super. Jetzt hast du im Vorbriefing gesagt, von 36 Leuten sind 35 im Sales. Wo ist denn euer Backoffice?
Das ist der Howie. Den kenne ich schon ewig und ist ein echter Glücksfall gewesen. Das hat sich auch zufällig ergeben. Er hat seinen alten Job verlassen und dann haben wir uns zufällig in der Stadt getroffen.
Und der stemmt alles?
Der stemmt alles. Also unglaublich, die Einstellung, die Zuverlässigkeit. Also wenn ich mir ein Backoffice-Mitarbeiter backen müsste, dann wäre er das.
Ja, dann tun wir den jetzt nicht in den Captions erwähnen, sonst wird er direkt abgeworben.
Du, mach, also das sage ich ja auch immer, wenn ein Mitarbeiter mich verlässt, dann habe ich ja was falsch gemacht. Dann habe ich nicht das mehr geboten, was er oder sie gebraucht hat. Und dann habe ich vielleicht auch zu wenig Gespräche geführt, um das rauszufinden.
Also wie heißt er?
Howie Haptu.
Howie Haptu.
Ja, gerne das LinkedIn-Profil verlinken. Bester Mann.
Gruß geht raus, Howie.
Gruß geht raus, Howie.
Guter Mann, guter Mann. Dann, vorhin haben wir schon ein bisschen angerissen, Thomas, die Branche und die Entwicklung der Branche. Was siehst du als eine der Kernherausforderungen in der Staffing-Branche in Deutschland?
Ich glaube, dass wir gerade einen Wandel durchmachen. Und ich habe das gesehen, als ich in einem Lexikon-Geschäft war. Tatsächlich, also um jetzt nochmal zurückzugehen. Du hast ja immer so diese Momente, die sind so schleichend. Das lief mega und die da vor 20 Jahren angefangen haben, die haben alle da den Brockhaus in den neuen Bundesländern verkauft, sind darüber, weil die Menschen 40 Jahre davon geträumt haben, den Brockhaus zu besitzen, war auch ein relativ, weiß nicht, ob es leicht war, weil ich war nicht dabei, aber es war bestimmt nicht mehr so herausfordernd wie dann zu meiner Zeit. Und dann wird die Technologie, wenn du ein Lexikon so nennen kannst, halt überholt und die Menschen suchen sich andere Wege. Und ich glaube, wir kommen aus einer sehr, sehr guten Zeit, so die letzten 15 Jahre. Vielleicht war es davor schon so, aber das kann ich nicht beurteilen. Ich kann erst so die Zeit Ende 2008, 2009 beurteilen, bis nach Corona. Und klar, wir hatten immer wieder eine Delle, die Finanzkrise und dann kam die kleine Corona-Delle. Mhm. Dafür haben wir den Boom danach gehabt. Aber wir sind alle sehr, sehr verwöhnt von so einem Markt, der eigentlich immer gewachsen ist und immer mehr Berater auch zugelassen hat. Ich glaube, wir sind jetzt in so einem Multikrisenszenario, dass wir eine Wirtschaft haben, die über Jahre gewachsen ist, ja, die jetzt nicht mehr so stark wächst, höhere Zinsen, als wir sie die 10 Jahre davor hatten, mehr Wettbewerb und auch Anbieter, die anders ans Recruitment rangehen, ja, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also der LinkedIn-Auftritt ist ja eine Sache, wenn man so die Konkurrenten hört. Wenn man da mit Kunden spricht, dann klappt es halt auch so semi. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht. Ja. Aber es gibt auf alle Fälle neue Wege, wie Kunden auch Kandidaten finden. Und es sind halt auf Perm gerade auch ein bisschen mehr, je nach Bereich, auf dem Markt, als sie das jemals waren. Und wir müssen halt jetzt Wege finden. Und ich möchte jetzt Symbio nicht mit irgendwie Microsoft oder Apple vergleichen oder so, weil das wäre sehr weit hergeholt. Aber Firmen, die es lange gibt, die meisten Firmen scheitern ja in den ersten 7 Jahren. Aber auch, und ich glaube, jede Personalberatung da draußen muss jetzt Antworten finden. So wie Microsoft irgendwie Windows dir verkauft hat auf einer CD, alle paar Jahre neues und alle paar Jahre neues Office und jetzt eigentlich eine komplett andere Company ist, die dir einen Game Pass verkauft für Zocken, so viel du willst und Software as a Service und deine Cloud-Daten kannst du da ablegen und so weiter. Also wir haben die Firma komplett transformiert und so werden wir uns nicht komplett, glaube ich, transformieren, weil wir haben ja immer noch, der Human Factor ist bei uns sehr hoch und das wird, glaube ich, zumindest im Fach- und Führungskräftebereich auch nicht weggehen. Aber wir müssen, glaube ich, manche Sachen anders machen, als wir die letzten 15 Jahre gemacht haben.
Glaube ich auch.
Und wir haben, glaube ich, nicht mehr, das Geld kommt in Anführungszeichen, ist es ja nie leicht reingekommen, aber es ist viel Geld reingekommen, was man dann auch in vielleicht nicht so effiziente Strukturen und Prozesse gepackt hat, um Karrieren auch zu ermöglichen. Und das, da muss man halt vielleicht ein Stück weit wieder weggehen.
Ja. Toll. Mir gefällt die Bildsprache. Wir erleben im Staffing gerade den Enzyklopädie-Effekt. Arche rustikal und Enzyklopädie für 10.000 Euro, wo man quasi als Vertriebler im Büro sitzt und zum Buch geht und nachschlägt und den Kandidaten vermittelt. Die sind jetzt vorbei. Ab jetzt beginnt die Zukunft. Und welche Zukunftstools benutzt ihr?
Wir sind gerade ganz stark dabei, auch da zu schauen. Wir müssen uns ja alles hart erarbeiten, was wir investieren. Ja, also das ist ja alles Geld, was wir vorher erwirtschaftet haben. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir automatisieren und schauen mir ganz viele Tools an, um einfach die Admin-Tätigkeiten so stark zu reduzieren, dass wir mehr Zeit haben für diesen Human Touch. Weil ich glaube, das ist der Game Changer für die erfolgreichen Berater und damit auch Personalberatungen da draußen. Du musst nah dran sein. Der Fachkräftemangel wird nicht weggehen. Wir haben jetzt mehr auf dem Markt, aber die nächsten 10 Jahre wären, glaube ich, brutal, was Fachkräfte angeht. Gut für uns, aber umso wichtiger, dass du einen guten Draht zu den Kandidaten hast, dass du eine gute Dienstleistung bietest, dass du mehr bietest als nur, ich schicke sie da mal hin, mal schauen, was passiert. Und genauso bei Kunden, dass du sagst, okay, kriegen sie von mir eine zuverlässige, reproduzierbare Leistung, die auch das Geld wert ist.
Erzähl mal die ein, zwei Tools, die dich am meisten in deinem Scouting da gerade geflasht haben, die du jetzt gerade mal angeguckt hast. Was war das?
Also was mich gerade am meisten flasht, weil ich habe es immer, das ist ein sehr starkes Wort, ich weiß, habe ich es immer gehasst, so Frontsheets zu erstellen und CVs vorzubereiten und dann sitzt du da 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann denkst du dir, oh, muss ich für den nächsten Job nochmal ein neues machen? Nee, nimm das alte, ändere das Gehalt oder so. Also ich habe das immer sehr als mühselig empfunden. Es gibt halt wirklich Tools, da schmeißt du so ein Frontsheet rein, was du mal schön erstellt hast und den CV und dann kommt da ein super schönes Dossier raus in 20 Sekunden. Und
wie heißt das Tool? Ist das bekannt?
Da gibt es mehrere, die das können, ja. Also ich glaube, die ganzen Technologieanbieter entwickeln sich ja in eine Richtung. Die einen machen es schon besser, die anderen schlechter. Ich möchte jetzt auch keins loben. Ja. Wenn ich mal Rabatt kriege bei einem, dann nenne ich es beim nächsten.
So wie ich bei LinkedIn.
Wenn der gut läuft, machen wir einen zweiten Teil.
Ja, sehr gut.
Dann kann man sich die Nennungen dann kaufen. Nee, aber also das ist zum Beispiel, das finde ich gerade sensationell. Und das.
Weil das ist ja immer noch relativ low-touch, ja. Da reden wir ja noch nicht über Verknüpfung von Datenpunkten. Das ist jetzt einfach Admin.
Ja, Erleichterung. Das ist ja schon mal ein Game-Changer, weil wie viele, du schickst irgendwie 40 verschiedene Kandidaten raus, so im Profilvertrieb. Wie viel Zeit verbringst du in einem Monat, die zu anonymisieren oder schön zu machen für einen Kunden, individuell zu gestalten? Was mich aber tatsächlich so am meisten begeistert hat, ist das Auto-Matching. Weil ich hatte immer das hat mich auch erfolgreich gemacht, ich hatte immer alle meine Kandidaten im Kopf. Mhm. Du konntest mir einen Job zuschmeißen in Cottbus und mir sind sofort 10 Kandidaten eingefallen, die da hinpassen. Aber viele können das halt nicht. Die mussten über Listen arbeiten und so weiter. Und wie gut tatsächlich, wenn deine Datenbasis passt.
Ja.
Also ich werde schon belächelt, weil so viel, wie wir über Datenqualität reden und alles richtig eintragen bei SMU, das nimmt schon sehr viel Zeit ein. Aber wenn deine Datenqualität passt, was du mittlerweile mit Auto-Matching hinbekommst, wo du sagst, okay, dem Consultant oder der Consultant, der wäre vielleicht 2 Kandidaten durchgerutscht und die haben wir jetzt doch gefunden für den Job.
Ja.
Und wie gut das tatsächlich anhand eines PDF-CVs schon funktioniert.
Krass. Letzte Frage, bevor wir zur Schnellfragerunde übergehen, Thomas. Was war dein schönster Absco-Moment?
Mein schönster Absco-Moment? Ich glaube, das erste Netzwerktreffen.
In Frankfurt.
In Frankfurt. Weil A war es wie ein Klassentreffen. So Leute, mit denen du mal gearbeitet hast und aber Jahre nicht gesehen hast. Und zum anderen die Partner kennenzulernen, die man so sieht. Man kennt CM-Anbieter, man folgt manchen Leuten, ist man connected auf LinkedIn.
Also Pullorn und Konsorten meinst du?
Zum Beispiel, ja. MySolution, gibt ja ein paar andere.
Beinahe,
ja. Wie auch immer.
Was für eins benutzt ihr?
Wir sind gerade bei Vincere.
Vincere, ja.
Ja.
Klassisches Perm-Tool, gell?
Ja. Also da mal hinzugehen und zu sehen, okay, da sind coole Leute, da sind auch viele Unternehmer, die was aufgebaut haben, die auch nichts geschenkt bekommen haben und die sind schon weiter als du und das ist ein Ziel. Da kann man dran arbeiten und aber diese Offenheit, sich auch auszutauschen über gewisse Sachen.
Ja.
Ja, also nicht zu sagen, ich will dir eigentlich gar nicht über mein Business erzählen, sondern zu sagen, okay, so mache ich das.
Schön.
Ja.
Schönes Feedback, das haben wir, du bist ein S3-Kind, ich bin ein Haze-Kind. Das ist wirklich was wir in den letzten 3 Jahren, glaube ich, geschaffen haben. So eine Plattform für den Austausch, wo man von dem anderen lernt und sich gegenseitig weiterbringt und die Firma und dann die Branche weiterbringt. Darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass es so gut funktioniert und dass da alle mitmachen und nicht dieses früher. Ich sehe es immer noch. Gestern hatte ich so ein Erlebnis, so ein Klein-Klein. Nee, mit dem will ich mich nicht unterhalten, weil der hat das gemacht. Aber ich glaube, das sind die alten Gewächse, die sterben langsam aus. Wir sind fast am Ziel. Du hast es schon fast geschafft, Thomas.
Schade eigentlich.
Gell? super kurzweilig, könnten wir ewig lang weitermachen. Aber jetzt wollen wir noch die Schnellfragerunde mit dir machen. Die hilft uns, dein Skillset nochmal ein bisschen besser einzusortieren und nochmal einen weiteren persönlichen Eindruck für dich zu bekommen. Du darfst nur Ja, Nein oder die vorgegebene Antwort geben, keine langschweifenden Antworten. Bist du bereit?
Ich weiß nicht, ob ich dazu fähig bin.
Wir finden es raus. Work-Life oder Work-Life?
Work-Life.
Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Tritt in die App-Score ein.
Ja, also hier.
Nee, aber also war die richtige Entscheidung, aber der beste Ratschlag, den ich bekommen habe, war tatsächlich von Dave Rees, der mal zu mir gesagt hat, keep the passion, lose the emotion.
Der ist gut. Der ist gut, den muss man aufschreiben. Welche Vertragsart schlägt dein Herz? Contract, Perm oder Anü?
Ich habe immer Perm gemacht, deswegen muss ich Perm sagen, aber ich finde Contract super interessant und das Projekt mit Tobi, das aufzubauen, ist eine mega Leidenschaft.
Ja, das ist schönes Business to Business, gell?
Ja.
Du warst der Top-Biller öfters im Perm. Was war dein Perm-Fee-Rekord? Wie viel hast du gebildet? Bist du ein One-Million-Biller?
Ich habe 684.000 Pfund gemacht in dem Jahr. Das war mal 1,35. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber bin vielleicht ein paar Euro gescheitert. Es kann auch sein, dass es eine Million war. Ich gebe später mal im Handy ein.
Ja, also bist du einer der wenigen Million-Biller, die es so gibt in unserer Branche. Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Total intrinsisch. Extrinsisch funktioniert ja gar nicht.
Ja.
Dauerhaft zumindest.
Dauerhaft. Hunter oder Farmer?
Hunter, Farmer. Also lieber Hunter als Farmer, aber...
Farmer, wenn es sein muss.
Nee, nicht, wenn es sein muss. Ich glaube, du kannst nicht dauerhaft in der heutigen Zeit mehr hunten. Du kannst nicht in den Monat gehen, weder auf Perm noch auf Contract und sagen, mal gucken, wo in den nächsten 4 Monaten mein Deal herkommt.
Ja.
4 Wochen, nicht 4 Monate.
Ja. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich aus dem Jahr 2009 geben?
Vernetz dich besser, weil das manchmal mehr wert als Leistung.
Wow, okay. Das ist ein Statement. Wofür gibst du privat am liebsten Geld aus?
Vinyl.
Also Langspielplatten?
Schallplatten, ja.
Bist du noch so einer, ja?
Ja, ja? Richtig, mit Anlage und LP-Ständern überall.
Ja? Ja. Ich war ja letztens bei Xing in Hamburg in ihrem Büro. Ganz toll, die haben 14 Vinylplattenspieler in ihrem Leisure Room da oben stehen mit einer riesengroßen Wand. Mit LPs benutzt keiner, weil die Leute viel zu faul sind, die LPs umzudrehen.
Ist die beste Art, Musik zu hören, weil du es nicht als Hintergrundgedudel hast, sondern du entscheidest dich bewusst, ich setze mich 40, 45 Minuten hin und höre bewusst ein ganzes Album, nicht nur ein Lied, wo ein Künstler sich was dabei gedacht hat.
Muss ich vielleicht mal versuchen, kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Dein Lieblingsrecruitment-Spruch?
Boah, die sind eigentlich alle schlecht, aber fake it till you make it.
Remote oder Office?
Hybrid.
Vacation, ja oder nein?
Ja.
Wie viel muss man nach deiner Meinung bilden, um im Perm ein Top-Builder zu sein?
Ich glaube, alles ab 500.000 im Jahr ist gut.
Welches KI-Tool würdest du einer Staffing-Firma empfehlen, jetzt einzuführen?
Also als absolutes Basic ist so ChatGPT-Lizenzen.
Ja, Corporate-Lizenzen. Was war rückwirkend der größte Fehler, den du oder du als Firma gemacht hast?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man sich ja nie mit seinen größten Fehlern auseinandersetzt. Ich glaube, der größte Fehler, das nicht jetzt rückwirkend, das nicht früher gemacht zu haben.
Wenn du jemanden einstellst, was fehlt für dich am meisten? Formale Qualifikation, Motivation und Leidenschaft oder kontinuierliche Weiterbildung?
Kontinuierliche Weiterbildung.
Wen würdest du aus der Branche mal am liebsten treffen, den du jetzt noch nicht kennst?
Den Dirk Hahn wahrscheinlich.
Dirk Hahn. Also Dirk, wenn du mal in Frankfurt bist, geh mal vorbei. Darf der Zuhörer sich mit dir vernetzen über LinkedIn?
Aber absolut gerne. Ich schicke immer proaktiv den allen Anfragen. Das heißt, wer keine bekommen hat, darf mir gerne eine
schicken. Und wenn, dann mit jetzt annehmen.
Ja.
Dann bin ich am Ende angekommen von meiner Schnellfragerunde. Jetzt gebe ich dir noch die Chance, eine Message für die Branche loszuwerden, was du immer schon mal sagen wolltest, was jeder unbedingt hören muss.
Lasst uns mehr dafür tun, dass Leute langfristig auch in der Branche bleiben und sagen, das ist ein geiler Job.
Ja, den schließe ich mich an. Keep the passion, lose the emotion. Habe ich heute gelernt, ist ein toller Spruch. Schreibe ich mir jetzt auf meinen Computer, versuche ich auch mehr umzusetzen. Und damit, lieber Thomas, sind wir heute schon wieder am Ende angekommen. Punktlandung. Schön, dass du zu Gast bei Recruitment on the Road warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, wenn es dir gefallen hat und du jetzt noch dabei bist, lasse uns einen Kommentar, eine Referenz da, LinkedIn oder im Podcast, Sternchen, abonniere uns. Ich freue mich, wenn ihr das tut. Und ansonsten wünsche ich euch ein gutes Geschäft, viel Leidenschaft und natürlich auch die Gesundheit soll nicht fehlen. Und wir hören uns in 2 Wochen bei Recruitment on the Road. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.